Feminismus 1 ohne Plural. Richtung der Frauenbewegung, die von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen, zum Beispiel der traditionellen Rollenverteilung und der patriarchalischen Kultur anstrebt. Hey yo, was geht? Hi und herzlich willkommen zur ersten und wahrscheinlich einzigen Folge von meinem Podcast. Woohoo! Ich war leider ein bisschen zu unkreativ, um mir einen cooleren Namen auszudenken. Deswegen heißt er jetzt der sehr feministische Podcast Volume 1. Mein Name ist Malu, wie ihr alle vielleicht wisst. Ich bin eine Schülerin der 10. Klasse und ich werde in diesem Podcast über Feminismus reden, über die feministische Geschichte, also die Geschichte der Bewegung, über Feminismus heute und so. Uhu, also lass uns die Episode starten. Ich werde heute vor allem über die Entwicklung des Feminismus in Deutschland reden. Allerdings nicht nur, also wenn irgendwas Wichtiges in einem anderen Land passiert ist, dann erwähne ich das natürlich auch. Historisch wird die Bewegung meist in drei verschiedene Wellen unterschieden. Das Ganze startet mit der ersten Welle des Feminismus im 18. Jahrhundert. Die erste Welle war stark von der Französischen Revolution und vor allem von ihren Zielen von Gleichheit und Aufklärung geprägt. In dieser Zeit haben sich zwei verschiedene Strömungen herauskristallisiert, die proletarische und die bürgerliche Frauenbewegung. Die proletarische Frauenbewegung ging aus der Arbeiterinnenbewegung hervor, die sich in Vereinen organisierte und in Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten und den Gewerkschaften standen. Die bürgerliche Frauenbewegung ist bis heute vor allem durch die vielen verschiedenen politischen Interessen gekennzeichnet, was für die Bewegung leider zur Folge hat, dass es keine einheitliche Einheit gab. 1791 brachte Olympe de Gouges die Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne heraus, die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Frauen, wacht auf, was auch immer die Hürden sein werden, die man euch stellt, es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden, sagt sie darin. Sie war eine der Vorreiterinnen der Frauenbewegung und ihrer Grundgedanken. 1843 kommen wir zur nächsten großen Frau der Bewegung, nämlich Luise Otto Peters. Luise Otto Peters war eine frühe Vertreterin der Bewegung im deutschsprachigen Raum, deren Hauptziel vor allem die ökonomische Unabhängigkeit unverheirateter Frauen war. Luise Otto Peters gilt außerdem als Gründerin der bürgerlichen Frauenbewegung. Der größte Erfolg der Bewegung, also der Suffragettenbewegung, der feministischen Bewegung, war vor allem die Verankerung des aktiven und passiven Wahlrechts für die Frauen in der Weimarer Verfassung im Jahre 1918. Leider nahm diese erste Welle der Frauenbewegung mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 ein eher jähes Ende. Und durch diese Machtübernahme der Nazis gab es dann große Rückschritte auf dem Weg zur Emanzipation. Frauen wurde die Ausübung höherer Berufe verboten, ihnen wurde das Wahlrecht wieder entzogen und Verbände und Organisationen der Frauenbewegung wurden aufgelöst und verboten. Die zweite Welle begann dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, als dann die Bewegung der Frauen, der Frauenrechte wieder auflebte. Diese Bewegung war stark beeinflusst von der damaligen Studenten- und Studentinnenbewegung und trotz verschiedener Gruppen und unterschiedlichen politischen Richtungen waren sie sich einig in ihren Hauptanforderungen. Die da wären das Recht auf Selbstbestimmung, ein aktives Mitspracherecht in der Politik, ein uneingeschränkter Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten und die Abschaffung des Paragraphen 218, der den Schwangerschaftsabbruch verbot. 1949 gibt es dann Gleichberechtigung in der Verfassung. In der DDR gab es dieses Gesetz sofort. In ihrer Verfassung hieß es, Mann und Frau sind gleichberechtigt. In der BRD mussten die beiden SPD-Politikerinnen Elisabeth Selbert und Friederike Nadig erst hart darum kämpfen, dass in Artikel 13 Abschnitt 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland der gleiche Satz zu finden ist. In Sachen Gleichberechtigung war die DDR der BRD also definitiv einen großen Schritt voraus, wenn auch in anderen Dingen eher weniger. Ab 1961 kamen dann auch immer mehr Frauen in die Regierung und einige Parteien fingen an, die Bewegung endlich zu unterstützen. 1976 erschienen dann erstmals feministische Medien, die Frauen Mut machten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und erst 1977 gab es das erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts. Als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos und empört. Empört, ein bisschen veraltetes Wort, aber irgendwie passt es, weil diese Weltanschauung auch ein bisschen, also super veraltet ist. Und dann erst 1977 treten mit diesem Gesetz einige Regelungen in Kraft, die unter anderem die Hausfrauenehe abschaffen, die Frau gesetzlich dazu verpflichtete, den Haushalt zu machen und dem Ehemann erlaubte, das Dienstverhältnis seiner Ehefrau fristlos zu kündigen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Der Mann kann einfach zur Arbeit seiner Frau gehen und sagen, no, ich habe jetzt keine Lust mehr, dass meine Frau arbeiten geht, die wird ab jetzt nicht mehr kommen. Naja. In den 1980er Jahren bildete sich dann die schwarze feministische Frauenbewegung, die unter anderem Audre Lorde hervorbrachte, die den Austausch von Ideen und Erfahrungen zwischen weißen und schwarzen Frauen, insbesondere in Deutschland, anregte. Mitte der 1980er wird die ADEFRA gegründet, die afrodeutschen Frauen, wie sie sich nennen, setzen auf Empowerment, Stärkung und Selbstbewusstsein, Bestimmung und Organisation schwarzer Frauen in Deutschland. Diese Organisation trug viel zum Problembewusstsein über Rassismus und das deutsche koloniale Erbe auch in der deutschen Frauenbewegung bei. Erst 1997 wird dann endlich die Vergewaltigung innerhalb der Ehe auch strafbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe da die Menschheit irgendwie nicht so ganz. Naja. Ab den 1980er Jahren wurde die Frauenbewegung sehr schnell viel diverser. Um die Anliegen besser vertreten zu können, organisierten sich die einzelnen Gruppen in eigenständigen Vereinen. Dadurch geriet leider das allgemeine Anliegen der Bewegung aus der Sicht der Öffentlichkeit, wodurch sie zunehmend als überholt angesehen wurde. Die Frauen schienen zufrieden mit der augenscheinlichen Gleichstellung, doch in den 1990er Jahren kamen erneut Antifeminismen auf und es entwickelte sich eine Ignoranz gegenüber Frauendingen in Anführungszeichen. Es bildeten sich neue Strömungen, die von manchen Leuten als die dritte Welle des Feminismus bezeichnet werden. Diese neue Welle bezieht in ihre Philosophie nicht nur die Rechte der Frauen ein, sondern auch neuere Konzepte von Feminismus, die postkoloniale Kritik an der unhinterfragten weißen oder westlichen Denkweise, den Privilegien, die damit einhergehen und die Kritik an festgelegten Geschlechtsidentitäten mit Heterosexualität als Norm. 2005 ist es dann soweit und Angela Merkel wird zur allerersten weiblichen Bundeskanzlerin der Geschichte und damit quasi über Nacht zur mächtigsten Frau der Welt. Oktober 2016 wird dann durch den Hashtag MeToo auf sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe aufmerksam gemacht. Millionenfach wurde der Hashtag seitdem und auch, er wird auch immer noch benutzt und brachte damit und bringt auch immer noch damit sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und auch Männern wieder ins Sichtfeld der Öffentlichkeit. Vor kurzem kam dazu noch ein Video raus namens Männerwelten von Joko und Klaas, das sich auch mit diesen Themen beschäftigt. Mit diesem Hintergrundwissen würde ich dann irgendwie jetzt gerne zur Gegenwart übergehen. In den letzten Jahren ist das Thema Feminismus wieder ein bisschen mehr zurück auf die Tagesordnung gekommen und trotzdem ist Feminismus tatsächlich noch ein aktuelles Thema? Braucht man heutzutage eigentlich noch moderne Feministinnen und Feministen wie Emma Watson und Barack Obama? Gibt es einen Unterschied darin, wie weiße und schwarze Frauen behandelt werden? Und sollten Männer auch ein Teil der Bewegung sein, ist es nicht so, dass Feministen eigentlich den Männern ihre Rechte wegnehmen wollen? Es ist ein Fakt, dass Männer und Frauen auch heute noch unterschiedlich behandelt werden. ab dem Start im Kindergarten bis an den Arbeitsplatz ist man als Frau umgeben von Vorurteilen und Anforderungen. In der Grundschule musste ich mir mehr als einmal von Jungs anhören, dass Mädchen schwächer sind als Jungs, weniger gut in Mathe und generell besser in Kunst. Lehrer fragt meist nur die Jungs, ob sie irgendwelche Tische, Stühle oder andere schwere Dinge irgendwo hintragen können. Auch noch in der weiterführenden Schule war das so, obwohl ich ab der Grundschule bis in die Mittelstufe, 7., 8. Klasse, die größte und stärkste in meiner Klasse war. Da die Jungs halt erst viel später, so mit 15, 16, einen Wachstumsschub bekommen haben. Deswegen und wegen weiteren mehr und weniger gravierenden Vorurteilen, ist es meiner Meinung nach heute nach wie vor wichtig, sich für Gleichberechtigung einzusetzen. Und zwar nicht nur als Frau. Was mich tatsächlich zum dritten Punkt bringt, nämlich irgendwie zu der Frage, was hat das alles mit Männern zu tun? Und warum sollte es ausgerechnet auch für Männer gut sein, Feministen zu sein? Die Welt sagt, beim Feminismus geht es nicht um einen Kampf zwischen den Geschlechtern, sondern um mehr Freiheit für Frauen und Männer. Beide sollten gleichermaßen die Möglichkeit haben, sich zugleich am Arbeitsplatz und in der Familie zu verwirklichen. Die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen und die Unterschiede in unserer Erziehung betreffen offensichtlicherweise auch Männer. Von Jungs wird erwartet, dass sie männlich sind, keine Angst haben, niemals weinen und wenn sie etwas tun, das den Erwachsenen oder ihren Spielgefährten nicht männlich genug erscheint, gibt's im Englischen zwei tolle Ausdrücke. Man up und grow a pair of balls bedeuten so viel wie werde männlicher und lass dir ein paar Eier wachsen. Im Deutschen benutzten die Jugendlichen meiner Generation in der 7., 8. Klasse ganz charmant den Ausdruck, wenn du Eier hast, um Freunde dazu zu bekommen, dumme Dinge zu tun, wie eine Mutprobe. Dumme Dinge zu tun und um zu zeigen, dass sie Eier haben und um ihre Männlichkeit zur Schau zu stellen. Diese Welt, die Jungs darauf drillt, dass sie stärker und besser in allem sind als Mädchen, außer in den Künsten, lässt dem männlichen Geschlecht wie auch dem weiblichen wenig Raum zur Selbstverwirklichung. Diese Anforderungen der Rollenverteilung zu erfüllen, kann für Männer genauso anstrengend sein wie für Frauen. Sie werden erzogen, der Hauptverdiener der Familie zu sein und der Druck, der mit dieser Verantwortung kommt, ist enorm. Zumal, wenn sie dann auch noch dazu erzogen werden, nicht über ihre Ängste und ihre Gefühle zu sprechen, die Last auf den Schultern dieser Männer nicht einmal geteilt werden kann. Vielen Männern fällt es trotz der Vorurteile schwer, sich mit dem Wort Feminist zu identifizieren, da das Feminine immer noch als schwach abgestempelt wird und diese Mentalität vom starken Mann immer noch existiert. Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen, nach 13 Minuten. Aber eine Frage ist immer noch offen, nämlich wie viel schwerer haben es schwarze Frauen als weiße Frauen? Wie viel wird noch addiert auf die Last, die Frauen sowieso schon auf ihren Schultern tragen, nur weil diese Frauen auch noch eine andere Hautfarbe haben? In diesen Zeiten bin ich mir meiner eigenen weißen Hautfarbe schmerzlich bewusst und auch der Privilegien, die damit einhergehen. Und dann auch noch, dass ich in einer sehr emanzipierten Familie der deutschen Mittelschicht aufgewachsen bin, trägt auch noch zu den Privilegien und dem Komfort bei, in dem ich aufgewachsen bin. Also ist tatsächlich, dass ich als Frau geboren bin, wahrscheinlich der einzige Nachteil, den ich in meinem Leben chancentechnisch haben werde. In den 1970ern verkündeten viele feministische Organisationen Grenzen betreffend der Integration von schwarzen Mitgliedern in die Bewegung. Das heißt, selbst in einer Bewegung, die eigentlich für Gleichheit, Emanzipation und Gleichstellung steht, gab es Mitglieder, die andere Mitglieder ausschlossen. Also ist es kein Wunder, dass sich einige schwarze Mitglieder ausgeschlossen gefühlt haben und dann, wie schon erwähnt, in den 1980ern ihre eigenen Vereine gegründet haben. Allein an diesem Beispiel kann man sehen, wie die Vorurteile gegenüber Frauen nochmal multipliziert werden mit den Vorurteilen gegenüber schwarzen Frauen, Latinas, Asiatinnen und allen anderen Nicht-Weißen in Anführungszeichen Frauen auf dieser Welt. Und auch in anderen Aspekten des Lebens, wie der Jobsuche, der Bezahlung und solchen Dingen, werden schwarze Frauen nicht gleich behandelt wie weiße Frauen, ganz zu schweigen von weißen Männern. Das ist auch ein Thema, das noch eine ganze Zeit brauchen wird, bis das Problem aus der Welt geschafft ist. Aber bis dahin sollten wir irgendwie alle zusammenarbeiten, uns informieren und eine offene Sicht auf die Dinge haben. Ich glaube daran, dass die Menschheit sich ändern kann, dass die Welt sich ändern kann. Denn das hat sie in den letzten Jahren schon ganz viel getan. Trotz all dem sind wir noch nicht am Ziel. Wir müssen alle zusammenarbeiten, damit wir irgendwann an einem Punkt ankommen, an dem wir alle in Frieden und Gleichheit zusammenleben können. Ich hoffe, dass der Podcast informativ war und dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt und vielleicht jetzt mit einer offeneren Sichtweise in die Welt gehen könnt. Denn die Welt braucht uns alle, um Veränderung zu bringen. Passt alle auf euch auf. Tschüss.